Ich weiß nicht, ob Sie sich mehr für Basketball, Eishockey oder Fußball interessieren. Was hat es mit unserem Thema zu tun? Wenn Sie sich für Basketball interessieren, ist das erste Viertel nach der Pause vorbei. Bei Eishockey ist es das erste Drittel und bei Fußball ist es über die Hälfte. Und wenn Sie sich für gar nichts von dem allen interessieren, ist auch gut. Das Wichtigste ist Gottes Wort. Wir kommen zu Punkt 5. Gott gebührt die Ehre. Im zweiten Teil von Vers 3 betet Habakuk: Seine Hoheit bedeckt die Himmel und sein Ruhm erfüllt die Erde. Menge übersetzt: Seine Erhabenheit breitet sich über dem Himmel aus und seine Herrlichkeit erfüllt die Erde. Und Gerhard Mayer schreibt: Seine Pracht bedeckt den Himmel und seine Ruhmestaten die Erde. Wenn wir vom Ruhm oder vom Lob Gottes reden, wie manche übersetzen, dann denken wir beim Wort Lob oder Ehre immer zunächst an das, was wir dem Herrn entgegenbringen. Das verbinden wir meistens in erster Linie mit Lob und Ehre. Ronald Blum macht darauf aufmerksam, dass Ehre hier wahrscheinlich nicht dem Lobpreis von uns Menschen meint. Das, was wir immer als erstes denken. Sondern es geht um die Wirklichkeit des Ruhmes Gottes. Es geht um Gottes Selbstoffenbarung, die Himmel und die ganze Erde erfüllt. Und die Selbstoffenbarung Gottes in seiner Größe und Herrlichkeit in seinem Handeln ist so gewaltig, dass alle Fragen, die Habakuk zuvor hatte, einfach verschwinden. Und deshalb steht hier: Seine Hoheit oder Pracht bedeckt den Himmel. Und wir können uns das nicht vorstellen, wie das einmal sein wird, wenn der wiederkommende Herr in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Und alle werden zutiefst von der Ehre Gottes ergriffen sein, auch die, die verloren gehen. Seine Hoheit und Pracht wird alles erfüllen. Alle werden zutiefst von der Ehre Gottes ergriffen werden. Habakuk betet von der Hoheit oder Pracht, die den Himmel bedeckt. Und da geht es nicht um den sichtbaren Himmel. In Offenbarung 4 und 5 wird uns ein Blick auf den Thron Gottes freigegeben. Und der Himmel ist der Ort, wo Gottes Herrlichkeit sichtbar ist und wo sich sein Wille immer und sofort erfüllt. Im Himmel, im Wohnort Gottes, kommt der Wille Gottes ohne Einschränkung zur Ausführung. Und das ist eben genau das, was den Himmel mit zum Himmel macht. Und dort wird der Vater angebetet, dort wird das Lamm angebetet, um ihrer selbst willen. Und jedes Mal, wenn Gott handelt in Gericht oder Gnade in der Offenbarung, dann haben wir ein ehrfürchtiges Schweigen und Anbetung Gottes als Folge davon. In dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, beten wir: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und in der letzten Tiefe ist das die Bitte um die Wiederkunft Jesu und die damit zusammenhängende sichtbare Aufrichtung des Reiches Gottes. Es ist die Bitte um die Erfüllung der prophetischen Schau des Habakuks, dass sein Ruhm, seine Pracht auch die Erde erfüllen wird. Wir kommen zum 6. Punkt: Gott ist herrlich. Habakuk war es auch nicht möglich, wie andere Knechte Gottes, die Herrlichkeit Gottes zu beschreiben. Er kann nur von einem Glanz sprechen, der dem Licht der Sonne gleicht. Und dann spricht er davon, dass von den Strahlen, die aus seiner Seite oder Hand hervorgehen, in denen sich seine Macht verbirgt. Andere übersetzen: Sie sind die Verhüllung seiner Macht. Oder Benedikt Peters: Die Hülle seiner Macht, diese Strahlen. Und Roland Blue vergleicht diese Offenbarung, die Verhüllung der Herrlichkeit Gottes, mit der Sonne. Die Sonne ist als Feuerball in ihrer Wärme und mit ihrem Licht wohltuend für uns Menschen oder für die Erde überhaupt. Aber dieser Feuerball könnte in einem Augenblick die ganze Erde zerstören, wenn er nur etwas zu nahe käme oder auch viel zu viel Energie freisetzen würde. Und deshalb ist Gottes Macht in seiner Herrlichkeit verborgen, weil es sonst für uns sündige Menschen tödlich wäre. Licht ist die Hülle, in der Gott sich verbirgt, die den heiligen Gott erträglich für uns Menschen macht. Und ich zitiere noch einmal Benedikt Peters, wie er erklärt, dass Licht die Hülle ist, in die Gott sich einhüllt. Was heißt das? Erstens, dass Gottes Allmacht durch Gottes Gerechtigkeit eingegrenzt ist. Es gibt Dinge, die der Allmächtige nicht tun kann. Er kann nicht lügen. Er kann nicht untreu werden, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Sodann, was Gott tut, ist uns unbegreiflich. Er selbst ist uns verborgen, denn er wohnt in einem Licht, das unzugänglich ist. Der Glaube sieht aber dies, Gott ist heilig, Gott ist gerecht, das genügt dem Gerechten. Und durch diesen Glauben wird er leben. Hudson Taylor ist ja bekannt, der Gründer der CIM, China Inland Mission, der den Chinesen ein Chinese wurde, das Evangelium bis ins Inland von China trug. Vorher waren die Missionare ja nur an Orten, wo England Stationen hatte. Und Hudson Taylor ging als erstes ins Inland hinein. Und einmal sagte ein Missionar zu ihm, dass er gerade durchs Dunkle geht, aber dass er darauf vertraut, dass der Herr bei ihm ist. Nun, uns ist alles klar, was dieser Missionar meinte. Waren es Anfechtungen, Schwermut, war es eine schwere Lebensführung, die er gerade durchlebte. Und daraufhin hat Hudson Taylor geantwortet, dass da, wo Gott ist, Licht ist. Und deshalb können wir nicht im Dunkeln gehen. Uns ist klar, was dieser Missionar meinte. Aber Hudson Taylor wollte damit etwas anderes zum Ausdruck bringen. Vieles für uns ist uns unverständlich. Aber vor Gott ist es trotzdem offenbar und ist es Licht aus seiner Perspektive. So wie das Benedikt Peters ausgedrückt hat. Auch wenn wir nicht alles verstehen, was Gott tut, ist bei ihm immer Licht. Und daraus lebt der Glaube. Wir kommen zum siebten Gottes Handeln im Gericht. In den folgenden Versen sehen wir jetzt, wie Gott handelt, und zugleich wird in diesem Abschnitt aber auch deutlich, wie der lebendige Gott durch die ganze Weltgeschichte hindurch handelt. Wie er am Wirken ist, auch dort, wo wir das überhaupt nicht vermuten, wo wir meinen, die Dinge hätten eine Eigendynamik entwickelt, die Gott nicht interessiert oder ihm vielleicht entglitten wäre. Und wir sehen in diesem Abschnitt auch, was er in sein Handeln mit einbezieht, nicht nur am Ende, sondern durch die ganze Geschichte hindurch. Und es wird deutlich, ich habe das heute Morgen schon gesagt, unser Herr ist nicht wie ein Schiedsrichter, der eine gewisse Härte in einem Fußballspiel zulassen kann und die Dinge entwickeln sich dann von selbst, bis er dann irgendwann vielleicht mal eingreift, er schreitet ein oder schreitet nicht ein, sondern er hat die Fäden immer in der Hand. Und er wirkt inmitten der Weltgeschichte, nicht nur am Ende. Und er führt seine Pläne mit starker Hand durch alle Wirrnisse und Widerstände hindurch aus. In Habakuk 3, Vers 5 ist die Rede davon, wie der Herr die Erde durchschreitet. Vers 12 spricht auch davon. Und wir lesen vom Einherschreiten und Handeln Gottes auch in Micha 1, Vers 3 und im Buch Hiob. Ich habe gesagt, es geht um das kommende Gericht, aber das Einherschreiten Gottes durchzieht schon die ganze Geschichte. Er ist am Handeln, er ist am Wirken, auch wenn wir es vordergründig nicht sehen. In Vers 6 übersetzt die revidierte Elberfelder, er tritt auf, Schlachter 2000, er bleibt stehen. Und dann geht es weiter in diesem Vers 6. Er schaut hin. Moment. Er schaut hin, geht es dann weiter. Stehen bleiben und hinschauen, das ist Ausdruck von Gottes Interesse und Anteilnahme am Weltgeschehen. Der lebendige Gott ist ein Gott, der hört und sieht. Ihm ist nichts gleichgültig. Wir meinen manchmal, er hätte es vergessen oder er hätte es nicht gehört oder nicht gesehen. Aber ein Gott, der hört und sieht. Das ist erschreckend, wo es um sein Gericht geht. Er sieht hin. Benedikt Peters übersetzt, er stand, Gott bleibt. Und das heißt, er ist der sichere und ewige Fels mitten im Weltgeschehen. Am Ende von Vers 6 lesen wir, das sind von jeher seine Bahnen. Oder Schlachter 2000, er wandelt auf ewigen Pfaden. Oder auch Pfaden der Urzeit. Wir haben das schon in Habakuk 1, Vers 12 erwähnt, mit der Urzeit. Das heißt, es sind die ewigen Pläne und Ratschlüsse, die Gott unwiderstehlich durch alle Zeit hindurch ausführt. Und wenn er am Ende zum Gericht kommt, dann ist das nur eine Folge davon, dass er seine Pläne und Absichten durch alle Zeit hindurch verfolgt und ausgeführt hat und verwirklicht. Und das darf uns getrost machen, denken wir an die ganzen notvollen Entwicklungen, die wir heute haben, auch innerhalb der Christenheit, diese Auflösungserscheinungen. Und es kann einem zur Anfechtung werden, hat das alte Evangelium wirklich noch seine Kraft? Ist unser Herr wirklich noch am Wirken, wenn man das alles sieht? Jawohl, er wandelt auf ewigen Pfaden, auch wenn wir es nicht immer sehen und erkennen. Und es gilt aber auch für persönliche Lebensführungen. Manchmal meinen wir doch, wenn es um persönliche Lebensführung geht, jetzt sind dem Herrn wirklich die Dinge aus dem Ruder gelaufen. Und wir erkennen absolut keinen Sinn, es sind nur noch Schwierigkeiten und Nöten da, die uns umgeben. Und trotzdem, er wandelt auf ewigen Pfaden, auch mit unserer Lebensführung. Und damit kommen wir zum achten, Gottes Handeln in den Naturvorgängen. In Habakuk 3 bekommen wir einen Blick, der uns heute durch das rein innerweltliche Denken, eine weltimmanente Schau, weitgehend verloren gegangen ist. Wir denken nur noch innerweltlich. Gott handelt in den Naturvorgängen und durch die Naturvorgänge. Was heißt das? Was die Menschheit trifft, das ist keine zufällige Ökolotterie mit dem, was passiert. Es sind nicht die Ergebnisse eines selbstgemachten Klimawandels, den man genauso gut wieder selbst korrigieren könnte, wie man meint, auch wenn der sündige Mensch die Erde zugrunde richtet. Das sagt uns die Bibel. Entweder tyrannisiert er die Schöpfung oder er vergötzt die Schöpfung. Immer zwischen einem dieser beiden Extreme bewegt sich der gefallene Mensch. Bei allem, was das menschliche Handeln in der Umwelt verursacht, wird deutlich, wie Gott selbst durch Naturvorgänge heute schon handelt und am Ende in erschütternder Weise handeln wird. Und Gerhard Mayer weist darauf hin, dass in den Naturkräften und in der Schöpfung auch die gottfeindlichen Mächte am Wirken sind. Und aus diesem Grund werden auch die Naturkräfte am Ende gerichtet. In Vers 5 lesen wir von der Pest, die Gott wie Vorboten oder Diener vorauseilen, Fieberseuche, die ihm nachfolgt. Natürlich geht es hier nicht nur um die Pest als Krankheit, die Pest als solche, sondern prinzipiell Pest und seuchenartige Krankheiten. Nun, wir dürfen sehr dankbar sein für alle Errungenheit der Wissenschaft und der Medizin. Und mir begegnet es auch immer wieder unter Gläubigen, dass sie über die böse Pharmaindustrie schimpfen, die uns nur zugrunde richten und krank machen will. Stellen dann die Gegenfrage, was der Unterschied ist zwischen früher und heute. Früher starben die Menschen früh ohne Nebenwirkungen und heute werden sie älter mit Nebenwirkungen. Das ist der große Unterschied, den wir haben. 100 Jahre Erster Weltkrieg, vor dem Ersten Weltkrieg war die Lebenserwartung in Deutschland wie hoch? 50 Jahre. Also ich würde schon zu der alten Generation gehören. Und in diesem Sinn dürfen wir dankbar sein für alles, was wir durch die Wissenschaft und die Medizin geschenkt bekommen haben. Aber der moderne Mensch meint eben, dass er alles in den Griff bekommen könnte und dass er alles erforschen könnte. Wir lesen sowohl in Matthäus 24, Vers 7, wie auch in Offenbarung 6, Vers 8, wie Gott die Menschheit durch Seuchen und Erkrankungen heimsuchen wird. Und wenn der Herr solche Dinge sendet, dann werden auch der Wissenschaft ihre Grenzen aufgezeigt. Gott zeigt seine Größe im Gericht auch darin, dass der Mensch diesen Dingen nichts entgegenzusetzen hat. Habakuk spricht nicht nur von Seuchen und Pest. In Vers 6 ist die Rede von berstenden Bergen und Hügeln, die sich senken. Und hier schwingt nochmal die gewaltige Gottesoffenbarung am Sinai mit, als er sich offenbart und das mit einem gewaltigen Erdbeben verbunden war. Und genauso wird es sein bei der Wiederkunft Jesu, wenn Jesus sich der Menschheit offenbaren wird, der Welt zum Gericht. Und sowohl Offenbarung 6, Offenbarung 8, 11, 16 und ab Vers 12 sprechen von Erdbeben. Habakuk spricht in Vers 10 von Erdbeben und Gewitterregen, in Vers 8 und 9 von den Strömen. Und das erinnert beides einmal an die Sintflut, zum anderen an das Gericht über die ägyptische Armee am Schilfmeer. Beide Gerichte hatten als Ursache die menschliche Sünde. Die Erde war verdorben, lesen wir vor der Sintflut. Und beim Pharao die Verstocktheit, der Stolz, der damit verbunden war. Beides Mal ist es die Sünde, die diese Katastrophen ausgelöst hat. Und aus diesem Grund haben wir jetzt in Vers 8 die rhetorische Frage, ob der Herr so sehr über die Ströme und über das Meer zürnt, dass er diese Dinge schickt, erzürnt ist. Kommt es deshalb zu solchen Katastrophen, weil er über das Meer zürnen würde, über die Naturkräfte als solche? Und der zweite Teil bringt die Antwort. Er tut das zum Gericht über die Völker. Ich formuliere es anders. Er tut das, um der Verdorbenheit und Verlorenheit von uns Menschen, um unsretwillen. Und schließlich kommen im Zusammenhang mit dem Gericht Gottes in Vers 11 die Sonne, der Mond und die Himmelskräfte ins Wanken. Und das hat auch Jesus vorausgesagt in seinen Endzeitreden oder seiner Endzeitrede. In der Offenbarung ist ihm das gesagt. Die ganze Schöpfung erbebt einerseits, wenn Gott die Sünde richten wird. Nach Römer 8, Vers 20 ist die Schöpfung um unserer Sünde willen der Vergänglichkeit unterworfen. Und auf der anderen Seite kommen die Himmelskräfte ins Wanken, wenn der Schöpfer sich selbst der Menschheit offenbaren wird. Und damit kommen wir zum neunten Gottes Handeln in der Völkergeschichte. Es war die große Anfechtung Habakuks, dass sein Herr zunächst scheinbar gar nicht eingriff, obwohl die Sünde wucherte. Dann kam er damit nicht mehr zurecht, wie Gott eingriff, dass eine gottlose Nation wie die Chaldäer als sein Werkzeug gebraucht. Und die Weltgeschichte ist summa summarum eine Geschichte von Sünde und Auflehnung gegen den lebendigen Gott. Und das lesen wir in Psalm 2, Vers 2 und 3. Ich zitiere nach der Luther-Übersetzung: Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Natürlich gab es andere und es gab einzelne Epochen, die anders waren. Aber die Summe der Weltgeschichte ist eine Summe der Auflehnung gegen den lebendigen Gott. Jetzt könnte uns das zu der Annahme verleiten, dass Gott auf der einen Seite steht und auf der anderen Seite steht die Menschheit, die sich gegen ihn auflehnen. So wie zwei feindliche Länder sich gegenüberstehen. Nun, was die Auflehnung gegen Gott betrifft, da stimmt es zweifelsohne. Unser Text zeigt uns aber nicht nur, wie Gott am Ende die Völker richtet, sondern es wird deutlich, wie er mitten in der Völkergeschichte am Wirken ist. Also er steht ihm nicht nur gegenüber, sondern mitten in der Völkergeschichte ist er am Wirken. Auch in dieser Rebellion und durch diese Rebellion hindurch verfolgt er seine Pläne mit starker Hand. In Vers 15 ist die Rede vom Untergang der Ägypter im Schilfmeer. Gott richtet die Völkergeschichte nicht nur am Ende, sondern er wirkt und richtet auch durch die Jahrtausende hinweg. Und das wird in Vers 12 bis 14 deutlich. In besonderer Weise haben wir diese Wahrheit im Buch Daniel, wie er in und durch die Geschichte wirkt. Daniel 2, Vers 21, er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Wann denken Sie spätestens das nächste Mal an Daniel 2, 21? Nach der nächsten Bundestagswahl. Wenn Sie sich ärgern, dass die Partei, die Sie gewählt haben, eben nicht dran gekommen ist oder wie auch immer. Oder nach der übernächsten, ich weiß ja nicht, was Sie wählen und so weiter. Aber er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ein und setzt Könige ab. Das ganze Buch Daniel spricht bei einem genauen Hinschauen davon, wie der Herr Völker und Weltreiche emporkommen lässt und wie er sie wieder schwächt und stürzt. Er selbst ist in diesem tosenden Auf und Ab gegen ihn am Wirken. Trotzdem dürfen und sollen wir als Staatsbürger unsere Verantwortung wahrnehmen. Nicht, dass wir jetzt denken, ja, wir können die Hände in den Schoß legen und die Dinge sowieso alle lassen. Aber das ist die Wahrheit. Er wirkt durch alles hindurch. Und hier sehen wir, wie der Glaube Habakuk siegt. Vieles war ihm so unverständlich. Warum kann ein heiliger Gott gottlose Chaldäer gebrauchen? Und nun sieht er nicht nur, wie der Herr am Ende die Völkergeschichte richtet, sondern inmitten dieser ganzen bedrohlichen Entwicklungen am Wirken ist. Und wir können noch eine Wahrheit lernen. In Vers 14 wird deutlich, dass alles, was die Menschheit und Nationen gegen den lebendigen Gott planen, ob das bewusst oder unbewusst ist, am Ende auf sie zurückfällt. Und das ist die große Wahrheit aus Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Die Menschheit wird am Ende mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Und alles, was der sündige Mensch gegen Gott plant, das fällt am Ende auf ihn zurück. Nun, es ist erschreckend, was für Waffen der Mensch sich erdenken und erfinden kann, wenn es darum geht, zu töten, andere im Schach zu halten. Aber alles, was die Menschheit tut, wird am Ende auf sich selbst zurückfallen. Indem der Herr kommt, um die Völker zu richten, wird auch die Sünde und Gottlosigkeit gerichtet. Und wieder sehen wir, dass Gottes Gericht nichts Willkürliches ist, dass es nicht aus einem emotionalen Affekt herauskommt, wie das bei uns oft der Fall ist, bei uns Menschen. In Vers 7 wird Kushan und Midian genannt, zwei Völker, die immer wieder in der Feindschaft zu Israel standen und es auch angegriffen haben oder auf andere Weise überlistet haben. Wo Gottes lange Geduld zur Umkehr des Sünders ergebnislos geblieben ist, bleibt am Ende nur noch das Gericht. Und jetzt haben wir in Vers 13 für das Gericht ein ganz eindrucksvolles Bild. Und dieser Vers steht im Zusammenhang mit der Rettung für Israel. Das Haus des Gottlosen wird völlig zerstört. Und es beginnt damit, dass das Dach abgedeckt wird und dann geht die Zerstörung bis zu den Grundmauern. Und Ronald Blue macht darauf aufmerksam, dass man im Hebräischen so ein völlig zerstörtes Haus bezeichnete. Die heidnischen Feindmächte, welche Israel bedrängen und zerstören, werden am Ende selbst zerstört. Hitler wollte im Dritten Reich die völlige Vernichtung der Juden. Er war überzeugt, die Juden sind das Grundübel der Weltgeschichte. Eine Überzeugung, die bei vielen Weltverschwörungstheorien auch heute im Hintergrund mitwirkt. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und Hitler hat gesagt, erst wenn der Erzfeind aus Juda überwunden ist, kann das Paradies auf Erden kommen. Dann hat er über 6 Millionen auf grausamste Weise dahin gemordet. Was geschah? Die Alliierten erprobten und bombardierten das Flächenbombardement der deutschen Städte. Und wie geschah das Ganze? In der ersten Welle wurden die Sprengbomben abgeworfen, die die Häuser abdeckten, die Häuser zerstörten, die Fenster rausbliesen. Und in der zweiten Welle kamen die Brandbomben, die in die offenen Häuser hineinfielen und sie bis auf ihre Grundmauer niederbrennen ließen. Und wenn Sie dann die Bilder sehen, der Schutthügel der zerstörten deutschen Städte am Ende des Zweiten Weltkriegs, und man liest diesen Vers, Habakuk 3, Vers 13, da kann einem das Schaudern packen. Du hast den Fürst herabgeschmettert vom Haus des Gottlosen, den Grund bis auf den Felsen bloßgelegt. Auch wenn Gläubige genauso von diesem Bombardement betroffen waren wie andere im Dritten Reich. Es ist wie ein Mahnzeichen in der Geschichte, das wir haben. Gerhard Mayer sieht in diesem Vers auch den Fall von ganzen Dynastien und Völkern. Statt Fürst kann man auch mit Haupt übersetzen. Er sieht darin die Könige und Regierungen, die gestürzt werden und das Fundament, die Schuld des Volkes wird aufgedeckt. Auch das Volk wird gerichtet, das für das Böse mitverantwortlich ist. In Vers 14 wird schließlich nochmals das gottlose Wesen nicht nur der Chaldäer, sondern der ganzen Völkergeschichte deutlich. Es ist der Stolz, es ist der Hochmut, mit dem sich die Völker gegen das Volk Gottes und gegen Gott selbst wandten. Und er führt immer dazu, dass die Elenden bedrückt werden, die Rechtlosen verfolgt werden. Und das ist ein fester Grundsatz, den wir durch die ganze Weltgeschichte verfolgen können. Menschliche Macht ohne Unterordnung unter den lebendigen Gott und den damit verbundenen Stolz führt immer früher oder später zu der Bedrückung der Elenden. Und mit den Elenden leuchtet das auf, was an anderer Stelle der treue Überrest genannt wird. Das ist ja ein Hauptthema vom Prophet Jesaja. Zieht sich durch das ganze Buch, der treue Rest oder Überrest. Die Elenden in Israel war der Teil, der den Herrn fürchtete, die sich nicht von der Gottlosigkeit mitreißen ließen, von den ganzen Bewegungen. Es waren die, die unter den Zuständen in Gottes Volk litten, wie ein Habakuk. Und es sind zugleich die in Israel, die am Ende der Trübsalzeit errettet werden, wenn die Nationen versuchen werden, Israel endgültig zu eliminieren. In den Psalmen, ich habe es heute schon gesagt, werden oft die Gläubigen als Elenden bezeichnet. Die Seligpreisungen der Bergpredigten zeichnen ein ganz ähnliches Bild. Diejenigen, die ihre eigene Armut vor dem lebendigen Gott erkannt haben, die hier noch nicht triumphieren, sondern im Glauben ihren Weg, trotz fehlendem Triumph, mit dem Herrn weitergehen. Trotz aller Nöte, trotz aller Anfechtungen. Und eben achten Sie mal darauf, wie viel Verheißungen den Elenden und Armen gegeben sind. Viel mehr, wie wir meinen. Wir kommen zum letzten Punkt, Gottes Handeln zur Rettung seines Volkes. Der Herr selbst zieht aus zur Rettung seines Volkes, und damit es nicht von den Übermütigen vernichtet wird. Für die Völker wird das einmal auf der einen Seite unvorstellbares Gericht sein, für Israel Rettung. Und hier fällt der Blick auf den wiederkommenden Herrn aus Offenbarung 19. Der Gesalbte, das ist der verheißene König auf dem Thron Davids. Und damit leuchtet auch noch einmal Psalm 2 im Hintergrund auf. Die Herren dieser Erde halten Rat wider den Herrn und seinen Gesalbten, was sich dann ganz am Ende in der Feindschaft gegen Israel entladen wird. Und hier zieht Jahwe aus zur Rettung seines Volkes und des Gesalbten. An anderer Stelle ist der kommende Jahwe selbst, der sein Volk errettet. Zum Beispiel in Zacharia 2, Vers 12 bis 13, ist der Herr Jahwe, der einen anderen Jahwe sendet. Gott zieht aus in Christus zur Rettung seines Volkes. Der Vater tut alles zur Rettung seines Gesalbtes, wie er es im Psalm 2 gesagt hat. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Und der Rest Israels, welcher dann zugleich ganz Israel ist, jeder Jude, der dann lebt bei der Wiederkunft Jesu, oder die Elenden, wenn wir die Umstände der Trübsalzeit sehen, werden in dem wiederkommenden Jesus, den Gesalbten Gottes und damit Gott selbst erkennen. Und das lesen wir in Zacharia 12, Vers 10. Dort spricht der Herr Jahwe: Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden auf ihn schauen. In Christus kommt Gott selbst, um sein Volk zu erretten. Es ist interessant, dass auch schon während der Wüstenzeit der Gesalbte des Herrn, dass es Christus selbst war vor seiner Menschwerdung, der Israel bewahrte. In 2. Mose 14, Vers 19 trat er zwischen Ägypten und zwischen sein Volk, zwischen die Streitmacht des Pharaos und Israel. In 2. Mose 23, 20 ist er selbst, der sein Volk bewahrt. Und Paulus spricht in 1. Korinther 10, Vers 5 davon, dass Christus der Fels war, der Israel am Leben hielt. Jakob hat in seinem Segen über Ephraim und Manasse deutlich gemacht, dass der Engel des Herrn Jahwe selbst ist. Das lesen wir in 1. Mose 48, Vers 15 und 16. Als er sich zwischen Israel und die Ägypter in der Wolkensäule stellte, war es auf der einen Seite Licht, Rettung für Israel, auf der anderen Seite war es Dunkel, Gericht über die Ägypter. Und genau dies wird sich wieder ereignen, wenn der Herr auszieht, sein Volk zu erretten. Für die Völker kommt das Gericht, für Israel kommt die Errettung. Zacharia spricht davon, dass es am Abend Licht sein wird. Für Habakuk war so vieles unverständlich. Warum greift der Herr nicht ein? Und dann greift er ganz anders ein, wie er sich das gedacht hätte. Dann hat er ein Problem damit, wie der Herr eingreift und wen er gebraucht. Eine gottlose Nation. Aber über allem kommt er dann in dem Glauben zur Ruhe, dass Gott gerecht ist und dass er es richtig macht. Und dass auch das Böse nicht besteht, sondern am Ende der Herr allein verherrlicht wird. Er zieht aus zur Rettung seines Volkes, zum Gericht über die Gottlosen. Und dabei wird auch nicht seinem Volk die Ehre sein, auch nicht den Propheten, sondern Gott allein. In Christus hat uns Gott alles geschenkt. Das lesen wir in Römer 8, steht nicht da, er hat uns viel geschenkt oder alles oder manches, sondern alles, er hat uns alles in ihm gegeben. Aber es gibt eine Sache, die teilt Gott mit niemand. Und das ist seine Ehre. Die wird am Ende allein ihm sein. Für uns gibt es Fragen von Gottes Handeln, Wegführungen. Wir finden keine Antwort im persönlichen Leben. Auch wenn wir darin zur Ruhe kommen, dass Gott keine Fehler macht, können wir nicht alles verstehen. Wir selbst können wie ein Habakuk darüber erschrecken, was das Gericht einmal sein wird, auch das ewige Gericht Gottes. Und verstehen und erklären können wir diesbezüglich auch nicht alles. Aber wir dürfen zur Ruhe kommen, dass der Herr am Ende auszieht, um die Seinen zu retten. Und wie er am Ende alles macht, in Gericht und Gnade, ihm allein wird die Ehre sein. Und ich bin überzeugt, wenn wir einmal vor ihm stehen, dann werden sich alle Fragen, die wir heute haben, noch auflösen. Nicht unbedingt in dem Sinn, dass wir wieder meinen, alles zu verstehen, sondern weil wir einfach sehen, wie vollkommen und wie herrlich er es gemacht hat und dass ihm allein die Ehre darüber sein wird. Soweit für heute Abend.